Ja, Jesu Auferstehung ist für uns eine ganz wichtige, zentrale, die wichtigste und zentrale Sache in unserem Glauben. Ohne Auferstehung fällt in uns alles zusammen. Paulus sagt an einer Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, dass wir die bedauernswertesten Menschen wären und sind, wenn wir nur unser religiöses Leben leben, aber nichts von der Auferstehung wüssten oder nicht daran glauben würden. Die Christenheit feiert das heute durch die Bank durch. Auferstehung Jesu, alle Konfessionen miteinander. Darüber nachzudenken, was denn wohl die Auferstehung wäre, da beginnt der ganze Eiertanz. Darüber nachzudenken, was denn das wohl sein soll, Auferstehung, und wie das funktioniert, das ist die Schwierigkeit. Das zu erklären, anderen Menschen zu erklären, mitzuteilen, ja, wie soll denn das wohl passiert sein? Wie stellst du dir das denn vor? Da muss man wahrscheinlich ein leeres Blatt vor sich liegen haben. Man kann es sich kaum vorstellen. Das ist für uns alle eine herbe Herausforderung. Es ist unverstehbar. Und damit sich abzufinden, das fällt uns schwer. Etwas zu glauben, was man nicht erklären kann, was man nicht in Händen hält. Wir hätten so gerne die Dinge in unseren Händen und würden sie gerne irgendwie auseinandertun und erklären, sezieren, deutlich machen, wieder zusammensetzen, damit wir es verstehen können. Das geht nicht. Also schaffen wir es auch nicht, das anderen zu erklären. Und brauchen es auch gar nicht erst versuchen. Es ist etwas, was mit dem uns Gott, mit dem Jesus seine Jünger überrascht, völlig unvorbereitet trifft. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie waren darauf eingestellt, dass es jetzt darum geht, die Macht in Jerusalem zu übernehmen und all diese Dinge, ein bisschen Umsturzpläne, Schwerter schmieden und all solche Sachen. Aber Auferstehung, vorher das Kreuz, das Sterben Jesu, Gott hat da schon manchmal kuriose Ideen. Und doch, wenn man darüber nachdenkt, setzt sich manches sicherlich zusammen. Es ist für uns viel einfacher zu sagen, du musst für Gott ganz viel tun. Das kann jeder verstehen. Für Gott muss man ganz viel tun. Natürlich. Für wen denn sonst? Für ihn lohnt es sich. Es hat mit Ewigkeit zu tun. Es hat damit zu tun, fromm zu sein. Wie oft haben mich die iranischen Geschwister in Düsseldorf damals gefragt, wir sind jetzt Christen geworden. Helmut, was muss man denn jetzt als Christ so tun? Ich bin dann manchmal ausgewachsen. Als Moslem tut man das und als Christ tut man genau das Gegenteil. Oder was erwartest du? Was macht man denn so als Christ? Eigentlich vom Tun her beten, fromme Werke tun, fröhlich sein, freundlich sein, nicht? Das unterscheidet keinen Glauben vom anderen. Ist das Tun der große Unterschied? Was muss man denn jetzt so als Christ tun? Was macht man denn da so? Kennt wahrscheinlich diese Karikatur, wo jemand auf einer Party sagt, und was sind Sie? Ich bin Christ. Ach, was macht man denn da so? Was macht man denn da so? Schwebt man 10 Zentimeter über dem Boden? Was würde man erwarten, was man denn so als Christ tut? Freundlicher sein als alle anderen, mehr arbeiten als alle anderen? Diese Frage, so verständlich sie ist, was macht man denn als Christ? Muss man dann jetzt was tun? Und die Predigt soll mich anleiten, was ich denn nun tun soll. Ist eigentlich das, was wir mit der Auferstehung haben, genau das Gegenteil. Er hat alles getan. Und das macht die Sache so ärgerlich. Wir können nichts dran tun, denn er hat alles getan. Wir würden gerne Himmel und Erde bewegen und würden gerne Dinge tun. Und wir müssen unsere Hände falten und müssen sagen, Herr, hab Dank, dass du für mich alles getan hast. Das ist eine herbe Herausforderung. Auferstehung. Die Gemeinde in Korinth war ja ebenso. Wenn man gläubig ist, dann bittet man um Gottes Segen, man bewegt etwas, man tut etwas, man wird beschenkt, Gott schenkt seinen Segen. Es läuft alles viel schneller. So nach der Melodie, greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. Also wenn ich Glauben habe, dann ist Gott hinter mir und alles läuft wie von selbst. Es läuft alles etwas schneller, etwas besser, etwas schöner, etwas größer, etwas aufwendiger, weil ja Gott hinter mir steht. Aber dann ist auch Schluss. Und die Korinther haben das ja erlebt. Sie sind reichlich beschenkt worden von Gott, reichlich beschenkt mit Geistesgaben, haben Wunder erlebt, die man sonst selten mal in einer Gemeinde gelesen hat, gehört hat. In der Gemeinde Korinth hat es geboomt. Da haben sich Dinge bewegt. Der Geist Gottes war reichlich geschenkt worden und sie hatten mehr oder weniger alles, was Gott an Segen schenkt. So muss es ja auch sein, Segen Gottes. Aber mit der Auferstehung hatten sie ihre Probleme. Was ist das mit der Auferstehung, so ein Blödsinn? Handfest was tun, was bewegen, Geist Gottes und... Und Paulus schreibt ihnen, wenn das mit der Auferstehung in eurem Herzen, in eurem Glauben nicht klappt, dann seid ihr die bedauernswertesten Leute. Ihr könnt zwar viel tun, aber vor ihm ist es nicht. Er hat alles getan. Tatsache der Auferstehung ist Annehmen. Gemeinde in Korinth, die reichlich beschenkt ist. Die Gemeinde in Korinth hat einen großen Boom hingelegt. Schon zu biblischen Zeiten meint man herausfinden zu können, dass die Gemeinde mindestens schon aus 5 oder 7 großen Hauskreisen bestanden hat. Zumindest werden solche Kreise unterschiedlichster Art genannt. Paulus selber hatte ja, als er in Korinth war, diese Prophetie, dass Gott in dieser Stadt ein großes Volk hat. Ein großes Volk hat. Paulus reagiert und ich möchte mit euch den 1. Korinther lesen, Kapitel 15, die Verse 1 bis 10. Ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Ganz gewiss werdet ihr durch diese Botschaft gerettet werden, vorausgesetzt ihr bewahrt sie genauso, wie ich sie euch auch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, das ist das Wichtigste. Und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am 3. Tage vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen 12 Jüngern. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten noch heute leben. Einige sind inzwischen schon gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich bin der Unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich bin, bin ich allein durch Gottes vergebende Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen eingesetzt, aber das war nicht meine Leistung, sondern Gott selbst hat alles in seiner Gnade bewirkt. Paulus beginnt für die Gemeinde Korinth bei der Errettung. Durch das, was Jesus getan hat, sind wir alle errettet. Ihr seid errettet. Davon dürfen wir ausgehen. Das ist ganz gewiss. Und dann argumentiert er als Jude und sagt, das Opfer ist geschehen, also ist die Schuld gesühnt. Das ist auch für Griechen und überhaupt für die damalige antike Welt selbstverständlich. Wenn man zu einem Gott in den Tempel geht, das Opfer vollbringt, dann ist sozusagen alles geritzt, dann ist die Sache erledigt. Das war für die damalige Zeit selbstverständlich. Gehe ich in den Tempel, mache mein Opfer, dann ist das mit diesem Gott in Ordnung. Das war für die Griechen selbstverständlich. Sie hatten genügend Götter und haben diesen in den Tempeln genügend Opfer gebracht. Daran hält sich Paulus nicht weiter auf. Eine wichtige Nebenbemerkung. Dies ist geschehen nach den Verheißungen und Anweisungen der Schrift. Und hier fängt es an, besonders zu werden. In einer heiligen Schrift, die ich euch ausgelegt habe, steht das schon vor Jesus, dass er geopfert wird, dass er sterben wird. Er denkt da sicherlich an Jesaja 53 und diese ganzen Prophetentexte. Offensichtlich ist das Opfer Jesu etwas Besonderes. Darauf weist Paulus hin. Dieses Opfer ist vorhergesagt in der Schrift. Und er argumentiert dann weiter. Wenn ihr in dieser Schrift weiterlest, ist das mit der Auferstehung auch vorhergesagt. Das steht da auch drin. Das ist im Plan Gottes. Opfer, Auferstehung. Das gehört zusammen. Das hat Gott in seinem Plan vorgesehen, gewollt und durchgeführt. Interessanterweise wechselt dann Paulus die Art der Argumentation. Er fängt jetzt nicht an, die Auferstehung zu beweisen. Wie will man das auch machen? Wie will man das beweisen? So selbstverständlich auf der einen Seite für die damalige Zeit ein Opfer in irgendeinem Tempel war, so selbstverständlich ist es auch, dass man die Auferstehung von den Toten nicht beweisen kann. Es geht nicht. Man muss es deswegen auch gar nicht erst versuchen. Es ist so ähnlich, wie wenn man die Existenz Gottes beweisen möchte. Wie will man die Existenz Gottes beweisen? Es ist prinzipiell kein Gottesbeweis möglich. Wenn Gott in irgendeinen Gottesbeweis hineinpassen würde, wäre er schon kein Gott mehr. Denn dann wäre er kleiner als dieser Gottesbeweis, den ich ausgedacht habe. Das heißt, er wäre kleiner als mein eigenes Gehirn. Es würde nicht gehen. Prinzipiell geht es nicht. Wenn Gott in irgendeinen Gottesbeweis, in irgendeine Gottesformel oder was auch immer hineinpassen würde, wäre er nicht der allmächtige Gott. Schon hast du verloren. Gottesbeweis ist nicht möglich. Geht gar nicht. Warum versucht man es? Man kann Gott nicht beweisen. Überhaupt. Versuch mal, deine Tante zu beweisen. Versuch mal zu überlegen, was es wäre. Wie würdest du versuchen, deine Tante zu beweisen? Immer könnte man sagen, du hast sie erfunden, die gibt es gar nicht. Aus irgendeinem Grund. Julius Caesar, versuch Julius Caesar zu beweisen. Es geht nicht. Immer könnte man sagen, da haben sich irgendwelche römischen Historiker hingesetzt beim netten Glas Cervisia oder was und haben gesagt, kommt, lasst uns Julius Caesar erfinden. Und all das, was er so getan hat, Britannien erobert, Gallien erobert, das haben sie sich ausgedacht, um der Welt einen Streich zu spielen. Julius Caesar ist erfunden. Wie willst du Julius Caesar beweisen? Versuch es mal. Die Steine, die in Rom hier und da mit seinem Namen eingraviert sind, sind das ein Beweis? Man kann keine Person beweisen, man kann ihr nur begegnen. Du kannst Gott nicht beweisen, du kannst ihm nur begegnen. Auferstehung ähnlich. Du kannst nur dem Auferstandenen begegnen, aber sie nicht beweisen. Versuch es also nicht. Das ist eine Ebene, auf der man letztlich nicht argumentieren kann. Eine Person, so wie deine Tante oder Julius Caesar. Selbst das leere Grab wäre für die Auferstehung kein Beweis. Man könnte immer sagen, da sind die Jünger gekommen, haben ihn geklaut. Auch das wäre kein Beweis. Begegnen. Man muss einer Person begegnen. Vor Gericht hat man ja ein ähnliches Problem. Wenn Dinge geschehen sind, wer soll es beweisen? Zwei Zeugen reichen vor Gericht aus, zwei oder mehr Zeugen. Genau das ist die Argumentation, auf der Paulus versucht, den Korinthern zu begegnen. Zeugen. Es gibt eine ganze Menge Zeugen, die ihm begegnet sind. Und die leben alle noch. Bis auf ein paar, die sind schon gestorben, ja, nicht, aber da gibt es den und den und den und 500 Brüder auf einmal und all diese Dinge. Es gibt Menschen, die diesem Auferstandenen begegnet sind. Unser Auftrag ist nicht, Gott zu argumentieren, ihn zu beweisen, sondern ihn zu bezeugen. Wenn Menschen uns fragen, warum glaubst du an diesen Gott, also warum bist du Christ und was macht man da so, ist es zunächst einmal, dass man sagen kann und soll, dass man ihm begegnet ist. Und die Dinge, die er in meinem Leben verändert hat, erneuert hat, bewegt hat, deutlich machen, was an Veränderung in meinem Leben geschehen ist, durch die Kraft des Auferstandenen. Als er mir begegnet ist, hat er mich angerührt und verändert. Du musst die, kannst die Auferstehung nicht beweisen. Welche Beweise könnte man nennen? Man kann ihn bezeugen. Paulus tut das in der Art, wie er mit den Korinthern umgeht. Er nennt die Zeugen und zum Schluss sagt er, oder in diesem Brief sagt er, ich auch. Mir ist er auch begegnet. Jungs, und ihr kennt mich, ihr wisst, wer ich bin. Das sage ich nicht einfach nur so. Glaube ist immer etwas, was persönlich ist. Man kann über Gott und die Welt diskutieren, über Trinität und all diese Dinge. Man kann gut und trefflich darüber diskutieren, aber Glaube muss immer persönlich werden. Glaube hat immer etwas mit mir und mit meinem Herzen zu tun. Wenn es an mir und meinem Herzen vorbeigeht, dann ist irgendwas schief. Ich kann gut diskutieren mit Menschen, natürlich. Und irgendwann muss ich zu dem Punkt kommen, dass ich demjenigen sage, was dieser Glaube mit mir zu tun hat. Und hier wird es interessant, wenn ihr eine eigene Bibel vor der Nase habt, diese Übersetzung, gute Hoffnung, nee, was ist das, Hoffnung für alle, ist immer sehr hilfreich. Aber manchmal ist es hilfreicher, auch die eigene Übersetzung vor der Nase zu haben, sich das mal genau anzuschauen. Paulus argumentiert jetzt nicht mit der logischen Richtigkeit von irgendwelchen theologischen Inhalten, sondern sagt, ich auch, bei mir, in meinem Leben, da ist das eingeschlagen. Und er sagt, ich war auf dem Weg, der mich am weitesten von Gott weggetragen hat. Ich habe die Christen verfolgt. Ich hatte den Eindruck, das, was die sagen und tun und machen und so, ist völlig falsch. Ich war hinter ihnen her und habe sie ans Messer geliefert. Ich war auf dem Weg, der am weitesten von Christus weggeführt hat. Und genau an der Stelle hat mich Jesus erwischt. Da ist er mir begegnet. An einer Stelle, an der ich am liebsten nicht sein würde. An einer Stelle, wo ich sein Verfolger war, wo ich Mörder geworden bin für Menschen. Da ist er mir begegnet und hat mich zurückgeholt, hat mich korrigiert, hat mich angesprochen, hat mich verändert, hat mich erneuert. Was bewegt Auferstehung in deinem Leben? Was verändert Auferstehung in deinem Leben? Das wäre ja die Frage, hat die Auferstehung nur ein Sahnehäubchen obendrauf und du bleibst halt so, wie du bist? Oder ist es so wie bei Paulus? Ich habe gemerkt, so kann ich nicht weiterleben. Das geht so nicht mehr. Da muss sich etwas bewegen in meinem Leben. Ich kann so nicht weitermachen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen der Begegnung mit dem Auferstandenen. Wenn man nicht sagen kann, jetzt fängt eigentlich was anderes an, dann ist man genau auf der richtigen Fährte. Dann ist man genau auf der richtigen Fährte. Nicht argumentieren, sondern bezeugen. Jesus ist Paulus begegnet, völlig außerhalb der Reihe, gleichsam einer Fehlgeburt. Ich komme mir vor wie einer Fehlgeburt. Das, was ich gemacht habe, völlig daneben. Er hat mich rausgeholt, mich neu eingepflanzt, mich neu eingesetzt. Da ist so viel anders geworden in meinem Leben. Und Leute in Korinth, wenn das nicht bei euch geschieht, seid ihr die bedauernswertesten Glaubenden, die es gibt. Wenn Glaube nichts mit dir und deinem persönlichen Leben zu tun hat, dann bist du der Bedauernde. Dann kannst du diskutieren über Gott und die Welt, selbstverständlich, ist auch nicht schlecht. Aber führt dich letztlich an Gott vorbei. Es ist interessant, was bei Paulus an dieser Stelle geschieht. Er diskutiert oder er schreibt das der Gemeinde zu Korinth auf und im gleichen Moment, wo er das aufschreibt, hört man das Nachdenken bei ihm. Ich bin der unfähigste Apostel, den man sich vorstellen kann. Das Thema Unfähigkeit hat in seinem Leben ja durchaus eine besondere Bewandtnis. Als er bei der ersten Missionsreise mit Barnabas vom Geist Gottes, Kapitel 13, ausgesandt wird, nehmen Sie den Johannes Markus mit, noch andere, aber eben auch den Johannes Markus. Ein junger Judenchrist aus Jerusalem, frisch zum Glauben wahrscheinlich gekommen, frisch getauft. Er hat gesagt, ich will mit, ich will für den Herrn arbeiten und so solche Dinge. Nach ein paar Tagen, nach ein paar Reisen in Zypern und dann nach Pamphylien oder wo auch immer sie hin wollten, sagte er, ich kann nicht mehr, das ist mir alles viel zu schwierig und viel zu kompliziert, ich gehe nach Hause. Er zwitschert ab nach Jerusalem, ab nach Hause. Sie ziehen weiter. Bei der zweiten Missionsreise, als Paulus wieder aufbrechen möchte, seine Gemeinden besuchen, Kapitel 15 ganz am Ende, will Barnabas den Johannes Markus wieder mitnehmen. Und Paulus sagt, diesen unfähigen Kerl nehme ich nie wieder mit. Hast doch gesehen, was mit dem passiert ist. Kaum sind wir in Pamphylien oder wollen wir nach Pamphylien abreisen, da kneift er und will nach Hause zu Mama oder so irgendwas. Den können wir doch nicht gebrauchen. Unfähiger Kerl. Und hier schreibt er, ich, der ich der Unfähigste bin, eigentlich gar nicht wert, unwürdig. Bei der ersten Missionsreise, als Johannes Markus sie verlassen hat, war Paulus noch nicht in Korinth angekommen. Als er den Brief an die Korinther schreibt, schreibt er den Gemeinden in Korinth oder den Hauskreisen in Korinth, etwas, was bei ihm dann selber zündet. Wenn Gott mit mir so umgeht, als dem unfähigsten Apostel, den es nur gibt, wie bin ich eigentlich mit Johannes Markus umgegangen? Wenn man daraufhin sich mal den zweiten Timotheusbrief anschaut, ist hochinteressant, wie das bei ihm selber zündet. Er schreibt an Timotheus dann, Kapitel 4, Vers 11. Und Timotheus, wenn du dann kommst, ist nur noch Silas bei mir, dann bring den Johannes Markus mit, der kann mir gute Dienste erweisen. Bei Paulus offensichtlich in seinem Herzen ist eine Kehrtwendung passiert. Wenn Gott mit mir so umgeht, dem unfähigsten aller Apostel, wie kann ich da mit jungen Leuten so umgehen, wie ich mit ihnen umgegangen bin? Das geht nicht. Was muss ich als Christ tun? Was macht man da so als Christ, wenn man jetzt Christ geworden ist? Ich glaube, es geschieht genauso wie bei Paulus hier. Wenn man anderen bezeugt, wie Jesus mein Leben verändert und dann plötzlich an so eine Stelle kommt und sagt, upsala, wenn er mit mir, wenn er mich berufen hat an einer Stelle, wo ich von mir sagen muss, ich bin der unfähigste aller Apostel, dann muss ich mit Johannes Markus anders umgehen. Vielleicht hat Barnabas ja doch recht, wenn er dem jungen Kerl eine Chance geben wollte. Und ich, Paulus, hat sich von Barnabas dann sogar getrennt. Nicht nur von Johannes Markus, sondern von Barnabas. Wenn du dem eine Chance gibst, dann sind wir getrennte Leute. Selbst von Barnabas hat er sich getrennt. Das geht nicht, das geht nicht. Zumal, wenn Jesus für Versöhnung gestorben ist, dann muss ich mich mit Barnabas auch versöhnen. Und dann muss ich es akzeptieren, dass Johannes Markus an meiner Seite steht, dieser junge Kerl. Vielleicht muss er ja lernen, vielleicht habe ich das ja früher auch lernen müssen, als ich noch so jung war wie er. Bezeugen, was Jesus in unserem Leben verändert, nicht theologisieren. Man muss einiges über die Bibel wissen, selbstverständlich, Bibelkunde ist Grundlage, anders geht es auch nicht. Vergleichen die einzelnen Übersetzungen, gar keine Frage, aber das Eigentliche ist, dass ich spüre, dass Gott mein Leben anrührt und dass ich anderen davon berichte, was er in meinem Leben bewegt hat, verändert hat, Zeugnis abgeben. Nicht Gott erklären, das kannst du nicht. Nicht die Auferstehung beweisen, das geht nicht. Aber bezeugen, was er in meinem Leben, in deinem Leben bewegt hat. Und ich glaube, das Beispiel von Paulus und auch die Konsequenz ist dann in die Tat umzusetzen und dem Timotheus zu schreiben. Vielleicht weiß Timotheus von dem, was der Johannes Markus verbockt hat, wo er, an welcher Stelle, warum er Angst gekriegt hat, nach Hause wollte. Zu sagen, bring den Johannes Markus mit. Der kann mir jetzt gute Dienste erweisen. Vielleicht musste Paulus das lernen, vielleicht konnte Johannes Markus bei ihm einiges lernen. Reich Gottes funktioniert genau so. Gott ist ein Gott, der bereit ist, der in der Lage ist, Menschen zu berufen, die eigentlich wenig oder fast gar nichts tun können. Mühselige und beladene, depressive. Wer will das Reich Gottes bauen mit Menschen, die in ihrem Herzen zerbrochen und gebrochen sind? Wir brauchen fähige, kräftige, junge, starke Leute. Eigentlich hätte das Reich Gottes anders gebaut werden müssen. Warum mit Mühseligen und Beladenen? Reiche, Geld brauchen wir. Warum macht Gott das so? Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kommt man wahrscheinlich wie Paulus dahin, dass man sagt, ups, war ich nicht am Anfang meines Dienstes genauso unfähig? Was haben die ersten Christen auf Paulus gezeigt und gesagt, der predigt bei uns nicht, den lassen wir nicht mal rein, der hat uns verfolgt. Es war wieder ein Barnabas, der gesagt hat, lass den doch mal erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Barnabas, Sohn des Trostes, Sohn der Barmherzigkeit. Lass den doch mal erzählen, verurteilt den doch nicht. Vielleicht hat er Dinge zu erzählen, da staunen wir. Lass den Paulus doch mal rein. Veränderung, was macht man da so als Christ? Es geht nicht um das Tun. Paulus kommt aus seiner Haut nicht raus. Am Ende dieses Predigttextes sagt er, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Das steckt in ihm drin. Wahrscheinlich kann man ihn doch gar nicht verbiegen. Er muss Dinge bewegen. Es geht gar nicht anders. Aber das Eigentliche ist ein verändertes Herz. Da, wo in seinem Leben sich etwas bewegt hat und wo er als Gefangener die Verantwortung für seine Gemeinden in die Hände Jüngerer legen muss. In die Hände von Timotheus, in die Hände von Johannes Markus. Seine eigenen Hände sind gebunden. Das ist für einen Mann, der sonst Himmel und Erde bewegen möchte, eine herbe Herausforderung. Zu vertrauen, dass Gott selbst durch die, was bewegen kann. Herzenshaltung. Lass uns miteinander beten. Gott die Ehre darüber geben, dass er diese Wahl so getroffen hat. Mühselige und beladene Menschen wie Petrus und Paulus, die eigentlich unfähig waren. Wer betet?